Verfolger Gegle. Rektor der Internationalen Hochschule, was macht man da so?
Ja, das frage ich mich auch manchmal, was machen. Nein, es ist ein sehr hochinteressanter, ein toller Job. Da ist Leitung mit dabei, ein Kollegium zu führen, zu leiten. Wir haben 11 Professoren und nochmal 7 wissenschaftliche Mitarbeiter und dann viele andere Mitarbeiter auch in der Studienlebensgemeinschaft, die eine eigene Leitung haben, aber das alles zusammenzubinden, Forschung zu organisieren, Lehre zu verbessern und selber zu tun. Also ich bin fürs Neue Testament mit zuständig, Vorlesungen halten und dann das Ganze ins Große der Liebenzeller Mission einzubinden und diese Ausbildung auch fruchtbar werden zu lassen für die Liebenzeller Mission, für Gemeinschaftsverbände, für Jugendverbände. Das alles zu organisieren und selber zu betreiben, da bringe ich so meinen Tag zu.
Ja. Ich glaube, das kann man sich ein bisschen vorstellen, dass es was zu tun gibt. Und wenn du jetzt an die IHL so zurückdenkst, mal vielleicht in ein paar Jahren, was freut dich dann so?
In ein paar Jahren oder?
Nee, rückblickend ein paar Jahre. Was hat sich entwickelt? Passt alles?
Eine unglaublich dynamische Zeit hinter uns und ich hoffe auch noch vor uns. Wir haben aus einem theologischen Seminar, was es vor 10 Jahren war, eine Hochschule gemacht. Und mittlerweile sind 3-mal so viele Studierende da. Wir haben mehr Studiengänge. Wir haben Menschen aus ganz Deutschland, die sich bei uns ausbilden lassen wollen und die sagen, hier bekomme ich eine Mischung aus hochprofessioneller Lehre und Praxisbezug. Und das in einer Glaubensgemeinschaft, in einer Gemeinschaft von Menschen, die mit mir im christlichen Glauben unterwegs sind, die das praktizieren und die das gemeinsam auch leben und feiern. Und zusammen mit Dozenten, mit denen wir uns in Christus verbunden wissen. Und wir wollen diese Hochschule weiterentwickeln zu einer Hochschule, die zur ersten Adresse für junge Christen wird. Die hier junge Christen motiviert, gut zu werden, professionell zu werden, Qualität zu entwickeln in ihrem Beruf, in ihrer Theologie, in ihrer Lehre und dann mit hoher Leidenschaft und hoher Motivation Jesus Christus in unterschiedlichen Kontexten, Berufen dieser Welt zu verkündigen, und zwar weltweit.
Oh. Ja, und ich kann einfach, ja, also muss man, und ich glaube, Sie sind auf einem sehr guten Weg dorthin. Also wir freuen uns als EC, wir dürfen immer solche Menschen, die studiert haben, krallen wir uns als Verband und stellen immer einige an. Haben wir gut, was er da auf den Weg bringt. Und jetzt sitzt hier natürlich nicht nur so ein paar, wo man durch die IHL gelaufen sind, sondern sehr viele ehrenamtliche Menschen, die wirklich mit Herzblut in der Jugendarbeit unterwegs sind. Als wir noch jünger waren, als du jünger warst, Volker, hast du dich da auch ein bisschen in die Jugendarbeit rumgetrieben? Was hast du dort so gemacht?
Ich habe die komplette Karriere gemacht. Ich habe mit Kinderkirche angefangen, mit Teenagerkreis weitergemacht, dann zum Jugendkreisleiter aufgestiegen und irgendwann dann angefangen, Theologie zu studieren. Also ich weiß alles von der Pike auf und alle Schwächen und Stärken von christlicher Kinder- und Jugendarbeit mitbekommen, alle Fehler gemacht, die gemacht werden können, habe ich selber gemacht. Und da habe ich im Grunde mein erstes Theologiestudium absolviert.
Und Volker ist ein sehr höflicher Mensch. Er weiß, dass wir grünes Blut haben. Er kommt vom CVDM, er hat es gar nicht erwähnt jetzt. Also Applaus für ihn einmal, oder?
Danke.
Er sagt
danke.
Einfach, hey. Und Volker, jetzt so als SWDEC und SVEC, wir vereinen so 4 Bundesländer. Wir haben die Franken, wir haben die Württemberger, wir haben die Badener und seit Neuestem die Pfälzer. Deswegen nochmal erstmal ein Applaus für unsere Neuesten, für die Pfälzer. Mal Applaus für die Pfälzer. Und es sind Württemberger da, Badener und Franken. Darf ich dich mal sagen, so fußballmäßig, wo hast du angedockt in deinem Leben?
Ich bin in Bad Cannstatt aufgewachsen. Ich bin dort tatsächlich groß geworden, Luftlinie 3 Kilometer zum damaligen, so hieß es damals, Neckarstadion. Und in der Tat, meine Jugend habe ich damals hieß es A-Block, das ist heute alles anders benannt und so weiter. Aber das war der Fanblock, da habe ich so mit 14, 15 war ich dort all 2 Wochen zu Hause und das war ein dominierender Eindruck meiner Jugendzeit. Und das ist ja so ein bisschen wie mit einer Ehe. Mit einem Fußballverein bist du lebenslang verbunden.
Amen.
Und zwar in guten und in schlechten Tagen. Das wollte ich auch noch mal sagen. Ja.
Also wir haben im Vorfeld vor dem Referat ein paar Mal hin und her gemeldet. Natürlich als Baden habe ich mir doch erlaubt, das 2:2 mal noch zu erwähnen. Ich glaube unter PS. Und dann war er deine erste 5 Zeile doch deutlich, muss ich sagen. Also er lebt noch mit seinem VfB, muss man wirklich sagen, war richtig schön.
Und ich leide mit meinem VfB.
Und Volker, ich durfte jetzt schon ein bisschen reinhören in dein Referat, was du vorhast. Ich freue mich wirklich drauf, was du uns zu sagen hast und möchte jetzt noch ein Gebet sprechen. Großer Gott, und ich danke dir, dass der Volker hier ist. Danke für das, was du durch deinen Geist ihm auch in der Vorbereitung geholfen hast. Und ich wünsche mir jetzt so, dass du durch ihn in unser Leben reinredest, in unsere Jugendarbeit. Wenn es heißt, hab Acht auf dich und auf die Lehre, was heißt das für uns? Schön, dass du hier bist. Amen.
Amen. Ich muss kurz präparieren. Moment. Ja, passt. Ja, ich freue mich sehr über die Einladung, freue mich sehr, mit euch diesen Vormittag verbringen zu können. Und ich würde mir es wünschen, wenn ich noch viele von euch kennenlerne, und zwar so eng, dass wir uns an der IHL und Liebenzell begegnen. Also wer eine Frage hat, bitte kommt nachher auf mich zu. Ich werde mir so viel Zeit nehmen, wie es irgendwie geht, wenn ich irgendjemand motivieren könnte, bei uns zu studieren. Ich will euch mitnehmen, zunächst mal nach Stockholm. Stockholm ist die Hauptstadt von Schweden und Stockholm hat ein tolles Museum. Ein Museum, das im Grunde um ein einziges Ausstellungsobjekt herum gebaut ist. Und dieses Ausstellungsobjekt ist ein Schiff. Es ist das weltberühmte Vasa-Museum. Und im Grunde haben die das ganze Museum um dieses Schiff herum gebaut, um ein Schlachtschiff, ein schwedisches Schlachtschiff aus dem 17. Jahrhundert. Man hat es aus dem Hafen von Stockholm gezogen und dann aufwendig restauriert. Diese Vasa war ein schwedisches Kriegsschiff, eine sogenannte Galeone, rein schiffstechnisch benannt. Und sie wurde vom schwedischen König im 30-jährigen Krieg in Auftrag gegeben. Für alle, die noch ein bisschen Geschichtskrümel im Hirn haben, 1618 bis 1648 und dieses Schiff wurde 1627 in Auftrag gegeben. Man hat einen berühmten Baumeister aus Holland, Schiffsbaumeister aus Holland geholt. Das waren so die Cracks damals, die wussten, wie es geht. Und man wollte ein Schlachtschiff haben, das man gegen die Polen einsetzen konnte. Die protestantischen Schweden gegen die katholischen Polen. Das war so die Battle in der Ostsee, was man da so austragen wollte. Und während der Bauzeit dieses Schiffes erreichte den schwedischen König eine Nachricht, dass die Polen auch an einem großen Schiff bauen, das noch mehr Feuerkraft haben würde, als es diese Vasa haben sollte. Der König sagte, boah, geht ja gar nicht, hallo, wenn Schiff, dann muss es das Beste, das Tollste, das Stärkste sein. Und er gab den Befehl an seine Baumeisterfreunde, doppelt so viel Kanonen auf dieses Schiff, wie geplant, damit wir die Polen abhulfern. Ja, das war so die Botschaft des schwedischen Königs. Und okay, königlicher Befehl ist königlicher Befehl. Also man baute das Schiff so, oder man baute doppelt so viel Kanonen auf dieses Schiff, wie geplant waren. Dazu sollte es das schönste Schiff der damaligen Zeit sein. 700 Statuen hat man angebracht an dieser Vasa mit gräulichen Fratzen, die die Feinde des Fürsten lehren sollten. Also so Fratzen, wie ihr manchmal in alten Kirchen seht, so Teufels-Dämonen-Fratzen, die irgendwie Angst machen sollten. Jedenfalls, man wollte die Stärke und die Kraft Schwedens demonstrieren und den Feinden Angst und Schrecken einjagen. Das Schiff war und wurde das prächtigste, schönste, stärkste, feuerkräftigste Schiff des 17. Jahrhunderts. Am 10. August 1628 war Stapellauf. Riesenparty, der König ganz Schweden, was Rang und Namen hatte. Tausende von Menschen waren gekommen, um den Stapellauf der Vasa mitzuverfolgen. Das Schiff glitt königlich majestätisch ins Wasser hinein und alles jubelte und war happy. Komisch war nur, dass nach ein paar Metern schon das Schiff eine leichte Schlagseite hatte und das, obwohl nur schwacher Wind gegangen war. Und dann passierte, was passieren musste. Es kam ein etwas stärkerer Windstoß und nach 1300 Metern und 20 Minuten Fahrt kippte das Schiff. Kippte um und sank auf den Grund des Stockholmer Hafens. Und dort hat man es 300 Jahre später wieder hochgeholt. Dieses Schiff hat nicht einen einzigen Feuerstoß abgegeben, nicht eine einzige Kanone hat geknallt, keine Fratze hat irgendeinen Feind das Fürchten gelehrt. Es ist einfach gesunken. Das Problem waren die Kanonen. Zu viel Gewicht oberhalb der Wasseroberfläche, zu wenig Gewicht im Schiffsbauch unterhalb der Wasseroberfläche. Und man muss jetzt kein großer Schiffsbauer sein. Das checkt so jeder mit physikalischen Minimalkenntnissen. Wenn ein Schiff unter Wasser weniger Gewicht hat und weniger Tiefgang, als es Gewicht oberhalb der Wasserlinie hat, dann passiert das. Dann passiert genau das. Das Problem, man hat das von außen nicht gesehen. Von außen war dieses Schiff beeindruckend. Die Fratzen, die Statuen, die Kanonen, die Pracht dieses Schiffes, die vielen tausend Menschen am Hafen von Stockholm, der König, die waren beeindruckt vom Schaufenster dieses Schiffes. Aber dass dieses Schiff zu wenig Tiefgang, zu wenig Gewicht unterhalb der Wasserlinie hatte, hat niemand gesehen, konnte niemand sehen. Man hat es erst gemerkt, als die Geschichte so ausging, wie es hier ausgegangen ist. Die wesentlichen Dinge dieses Schiffes waren unsichtbar. Die wesentlichen Dinge unseres Glaubens sind unsichtbar. Die wesentlichen Dinge unserer Wirklichkeit sind unsichtbar. Man merkt die Dinge nur, wenn sie schief gehen. Man hätte vorher mehr Gewicht im Schiffsbauch, im Schiffsrumpf gebraucht, damit dieses Schiff den Auftrag hätte erfüllen können, für den es gebaut worden ist. Das Problem der Vasa, ihr merkt schon, ich will nicht über Schiffsbau sprechen heute Morgen, aber das Problem der Vasa, das gibt es auch im Leben von Menschen, es gibt es auch im Leben von Christen, es gibt es im Leben von Jugendkreisen, von Teenagerkreisen, von Gemeinden, es gibt es im Leben von Kirchen. Dass im Schaufenster alles picobello ist, alles wunderschön, alles toll gerichtet, alles picobello, aber dass man zu wenig Tiefgang hat, dass man innen drin zu wenig Gewicht hat und dass die Dinge irgendwann kippen. Dass man zu wenig Stabilität entwickelt. Wenn was ein Leben von Christen zum Kentern bringt, was das Leben von Teenagerkreisen, Jugendkreisen, Gemeinden oder Kirchen zum Kippen bringt, sind ganz, ganz selten äußere Feinde. Es ist fast immer die fehlende Stabilität, der fehlende Tiefgang, das fehlende Gewicht innen drin. Da, wo keiner hinguckt, wo man auch nichts sehen kann, das ist das Hauptproblem. Christen, Jugendkreise, Gemeinden kentern nicht, weil Gegner sie beschießen, sondern weil ihnen die Statik, der Tiefgang und das innere Gewicht fehlt. Es gibt Menschen, die können sich glänzend präsentieren, haben ein Wahnsinnscharisma, entfalten eine große Aura, sind richtige Rampensäue, die auf der Bühne was hermachen. Aber es gibt keinen Tiefgang im Leben, keine Persönlichkeit. Und wenn dann die Stürme des Lebens kommen, dann zerbricht die ganze schöne Fassade und dann kentert das schönste Schlachtschiff. Man kann es regelmäßig an den Stars und Sternchen unserer Medienwelt betrachten, die viel Eindruck machen auf der Bühne, aber dann hat das Leben nicht den Tiefgang, hat der Charakter nicht das Gewicht, das er bräuchte, um mit diesem ganzen Rummel und dem ganzen Glitzer und dem ganzen Scheinwerferlicht umzugehen. Und dann zerbrechen solche Menschen, weil zwar die Fassade sagenhaft ist, aber es an innerem Tiefgang fehlt. Jesus spricht in diesem Zusammenhang mal von Häusern, die auf Sand gebaut sind. In der Bergpredigt spricht er von Häusern, die auf Sand gebaut sind und die Stürme nicht überstehen. Dein Haus kann heute toll dastehen und alle bewundern. Wow! Nur wenn das Fundament nicht stabil genug ist, wenn der Schiffsrumpf nicht genügend Gewicht hat, wenn dein Leben zu wenig Tiefgang hat, dann kann alles, was heute so bewundernswert dasteht, irgendwann mal Kindern einstürzen oder zusammenbrechen und weggespült werden. Es gibt ein Wort, das ich nie vergessen habe. Ein charismatisch-pfingstlicher Prediger hat es einmal gesagt. Ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe es nie wieder vergessen. Und er sagte damals, Charisma ohne Charakter führt immer in die Katastrophe. Charisma ohne Charakter führt immer in die Katastrophe. Ein schönes Schaufenster in deinem Jugendkreis oder in deinem persönlichen Leben, in deiner Gemeinde, ohne Tiefgang, ohne geistliches Gewicht, führt immer in die Katastrophe, wird nicht zukunftsträchtig sein. Und es gibt Jugendkreise, Gemeinden, Kirchen mit diesem Problem und dieses Problem wird schon im Neuen Testament verschiedentlich angesprochen. Es gibt in der Johannes-Offenbarung 7 Sendschreiben an Gemeinden und 5 von diesen Gemeinden wird genau das auf das Butterbrot geschmiert. Freunde, da ist viel Show bei euch, da kann man viel sehen und viel wahrnehmen, aber Leute, innen drin habt ihr zu wenig geistliches Gewicht, zu wenig Tiefgang, zu wenig Treue. Und an die Gemeinde von Sardes schreibt dann der himmlische Gutachter Jesus Christus, Freunde in Sardes, in dieser Gemeinde, ihr habt den Namen, dass ihr lebt. Du hast den Namen, dass du lebst, aber genau betrachtet bist du tot. Du bist so wie dieses Schiff der Vasa, alles picobello, Tausende stehen am Ufer und sagen, was für ein Schiff, und nach 1300 Metern und 22 Minuten Fahrt säufst du ab. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Jesus sieht immer genauer und tiefer. Er prüft die Fundamente, er prüft den Tiefgang unseres Schiffes, das Gewicht unter der Wasserlinie. Und woraus beim Schiffsbau und im Glauben ankommt, ist genau das. Das Fundament muss stimmen, der Grund muss stimmen. Kennst du die Fundamente deines Glaubens? Kennst du das Grundlagendokument deines Glaubens? Weißt du, wo das geschrieben steht, woran du glaubst? Hast du eine Regelmäßigkeit im Umgang mit der Heiligen Schrift? Oder ist das alles nur Fassade in deinem Leben? Ich möchte euch noch ein anderes Bild zeigen. Es ging gestern wieder durch die Presse. Es ist diese Brücke in Genua, die im vergangenen Jahr eingebrochen ist. Man sieht ja noch den grünen Laster und der Fahrer dieses grünen Lasters ist um Bruchteile von Sekunden dem Tod entgangen. Er hat noch gemerkt, da stimmt was nicht, steigt in die Eisen, steigt in die Bremse und kann seinen Laster gerade noch halten und mit zitternden Knien rennt er zurück, um sein Leben zu retten. Ein Symbol, der grüne Laster von Genua, und oben sieht man 200 Meter Brücke, sind da kurzerhand eingestürzt. Worauf es mir bei diesem Bild ankommt, ist etwas nochmal ein anderer Aspekt. Was passiert, wenn man aufhört, eine Brücke zu warten? Was passiert, wenn man aufhört, eine Brücke instand zu halten? Die Antwort ist, es passiert erst einmal gar nichts. Es passiert gar nichts. Das Problem bei dieser Brücke liegt 4 Jahre zurück. Man hat irgendwann aufgehört, diese Brücke instand zu halten. Man hat aufgehört, sie zu warten. Man hat aufgehört, sie zu renovieren. Man hat nichts mehr gemacht an dieser Brücke. Und passiert ist erst einmal gar nichts. Null. Nada. Tausende von Autos und Menschen, wahrscheinlich Millionen, sind jahrelang über die Brücke gefahren, während diese Brücke ganz gelassen lässig vor sich hingerostet ist. Während die Fundamente und die tragenden Träger immer mehr verrottet sind und verrostet sind. Wenn ihr aufhört, in eurem Leben Bibel zu lesen, wenn ihr aufhört, ein geistliches Leben zu führen, wenn ihr aufhört, in euren Teenagerkreisen, Jugendkreisen, Jungscharen, was weiß ich, aufhört, Andachten zu machen, aufhört, Bibelarbeiten zu machen, dann passiert erst einmal gar nichts, null. Ihr lebt weiter wie bisher, kein Problem. Die kommen wahrscheinlich auch nach wie vor gern. Es wird nichts passieren. Man kann über Jahre Christ sein, vielleicht sogar über Jahrzehnte Christ sein, Gemeindearbeit machen. Man kann Jugendkreis besuchen und leiten und ein nettes Gemeinschaftsleben führen. Wenn man aufhört, biblisch zu lehren, biblisch zu arbeiten, Bibelarbeiten zu machen, Predigten zu halten, was auch immer, passiert erstmal gar nichts. Aber es kommen dann die Tage, wo die Dinge katastrophal enden, und zwar oft sehr, sehr schnell. Solche Katastrophen, eine Sekunde vorher war noch alles in Ordnung. Der Lastwagenfahrer des grünen Lastwagens, der ist in tiefem Vertrauen auf diese Brücke gefahren. Und andere haben schlecht erwischt als er, die sind in die Tiefe gestürzt. Ich glaube, 42 Menschen sind ums Leben gekommen bei diesem Unglück. Und er hat gemerkt, wow, da wäre ich um ein Haar in die Tiefe gestürzt, mein Leben wäre in einer Katastrophe geendet. Wenn man aufhört zu lehren, passiert lange Zeit nichts. Aber wenn dann der Sturm kommt, wenn die Krise kommt, dann brechen die Dinge schnell zusammen. Im 7. und 8. Jahrhundert nach Christus, da eroberten die muslimischen Eroberer, die Nachfolger Mohammeds, in wenigen Jahrzehnten riesige Teile des Mittelmeerraumes. Ja, das ist jetzt unscharf, aber ihr erkennt es, das, was grün ist. Das ist das, was die muslimischen Eroberer in wenigen Jahrzehnten von der damals christlichen Welt erobert haben. Und das war kein großes Drama, kein blutiger Kampf. Es ist auch nicht von Märtyrern die Rede, es ist nicht von Kriegen oder Kämpfen die Rede. Den muslimischen Eroberern wurden oft die Tore geöffnet. Was war denn passiert? Diese Welt ums Mittelmeer herum, die war 300 Jahre nach Jesus Christus von schlimmen Christenverfolgungen geprägt, weil das Römische Reich Christen verfolgt hat, weil man sich das nicht vorstellen konnte, dass man an einen galiläischen Zimmermann glauben sollte, der in einem Kreuz von römischem Hinrichtungskommando ordentlich gekreuzigt worden ist. Das war völliger Schwachsinn, komplett daneben. Und dann kommt Kaiser Konstantin und wird selber Christ. Und innerhalb weniger Jahrzehnte wird ein Weltreich christlich. Nur, man hat die Menschen in diesem Weltreich nicht evangelisiert. Man hat sie christianisiert. Man hat ihnen erklärt, wenn du Christ wirst, hast du verschiedene Vorteile. Und so wie du früher die heidnischen Götter verehrt hast, so verehrst du jetzt halt Jesus Christus. Diese Menschen sind nicht Christen geworden, man hat sie zu Christen gemacht, zu Christen erklärt. Es war alles oberflächlich, alles mit wenig Tiefgang. Man hat den christlichen Glauben angezogen wie einen oberflächlich, wie einen Kittel. Aber es ging nicht ins Herz. Und 300-400 Jahre später, als der sogenannte Sturm des Islam kam, konnten diese Menschen überhaupt nicht unterscheiden, was denn jetzt den Glauben dieser muslimischen Eroberer von unserem christlichen Glauben unterscheidet. Und wenn man nicht genau weiß, was der Unterschied ist, dann wehrt man sich auch nicht groß. Dann kämpft man auch nicht. Dann akzeptiert man halt, was zu akzeptieren ist. Es war ihnen wurscht, ob ich jetzt Christ bin oder Muslim. Hauptsache, ich bleibe am Leben. Die Liebenzeller Mission arbeitet seit über 100 Jahren in Papua-Neuguinea. Und es gibt Zahlen, die sagen, in Papua-Neuguinea sind 97% aller Menschen Christen. Das ist die eine Zahl. Andere, unsere Missionare, sagen zum Beispiel, nee, es sind höchstens 5%, die Christen sind. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich denn da dazu? Die einen sagen 97%, die anderen sagen 5%. Was stimmt jetzt? Das sind ja komplett gegensätzliche Wahrnehmungen. Wie kommt es zu diesen völlig verschiedenen Einschätzungen und Aussagen? Und einer unserer Missionare hat es mir so erklärt. Er sagte, weißt du, wir haben in Englisch gesprochen, er sagte, PNG is over-evangelized and under-taught. Man kann das gar nicht so richtig aus Deutsch übersetzen, aber ich denke, ihr checkt, was gemeint ist. Papua-Neuguinea ist überevangelisiert. Komisch, ja? Aber es gibt so etwas wie ein überevangelisiert sein und underchart. Es ist unterlehrt, untergelehrt, also viel zu wenig gelehrt. Diese Menschen, die sind alle evangelisiert worden und die haben alle dieses Evangelisationsvokabular drauf. I'm born again. Jesus saved my life und so weiter. Und man denkt, ah, super, genau, so geht es mir auch. Hey, bravo, alles cool. Man hat die Floskeln drauf, man trischt fromme Floskeln, aber dahinter kommt nichts mehr. Dahinter kommt nichts mehr. Und wo keine Lehre da ist, ist irgendwann auch keine Ethik mehr da. Unsere Missionare haben es mit Jugendkreisen zu tun, die ganz oberflächlich etwas vom Christsein wissen. Und die deshalb auch überhaupt keine Probleme haben, nach dem Jugendkreis in der folgenden Nacht kurz mal einen Supermarkt leer zu räumen. Wo keine Lehre ist, ist irgendwann auch keine Ethik mehr da. Es gibt einen Zusammenhang zwischen oberflächlichem Glauben und oberflächlicher Ethik. Die ethischen Katastrophen, die in unseren Gemeinden, Kreisen, Kirchen passieren, sind eine Folge von theologischen Katastrophen, von Lehrausfällen. Und wenn wir aufhören zu lehren, wie gesagt, es passiert erstmal gar nichts. Aber irgendwann fällt auch die Ethik aus. Wir erleben bei uns auch einen zunehmenden biblischen Analphabetismus. Menschen glauben nicht nur nicht mehr an Jesus Christus, sie wissen gar nichts mehr von Jesus Christus. Sie haben überhaupt keine Ahnung mehr davon, was das oder wer das ist und was der christliche Glaube ist und was es mit ihm auf sich hat. Und sorry, Freunde, wir selber wissen auch immer weniger davon. Darf ich einen wunden Punkt anschneiden heute Morgen? Wir haben seit 20, 30 Jahren eine wunderbare, eine tolle, eine völkerverbindende Lobpreisbewegung, für die ich sehr dankbar bin, sehr dankbar, weil sie Glauben geweckt hat, Glauben lebendig gemacht hat, über viele Kontinente, Länder und Kontinente hinweg Menschen verbindet, die weltweit Lieder produziert, die alle kennen und singen. Und ich habe mittlerweile verstanden und begriffen, dass das die Form der Gottesbegegnung eurer Generation ist. Dass ihr in diesen Liedern Gott begegnet. Das habe ich mittlerweile verstanden. Dass ihr tief berührt werdet von diesen Liedern und in eine tiefe Gemeinschaft mit Gott gelangt dadurch. Jetzt haben Tobias Feix und Tobias Kündler eine Jugendstudie gemacht. Ihr habt es vielleicht gehört, Generation Lobpreis. Und da haben sie eine Frage gestellt, nämlich die Frage, was stärkt deinen Glauben? Und in dieser Jugendstudie haben dann hochreligiöse Jugendliche, so bezeichnet man das rein soziologisch, das sind Jugendliche zwischen 16 und 29, die hochreligiös sind, also ihr auf Deutsch, ja, ihr, eure Generation, EC, CVM, was weiß ich, haben auf diese Frage geantwortet, was stärkt deinen Glauben? 64% haben geantwortet, Lobpreis. Lobpreis stärkt meinen Glauben. Nummer 2, Gebet. Toll, super. 3, Gespräch mit Freunden und Familien. Nummer 4, christliche Freizeit. Nummer 5, Predigten im Gottesdienst. Und jetzt kommt mein Problem. Bibellesen, Nummer 6. Bibellesen steht an sechster Stelle. Eins ist mir sehr wichtig, es geht mir nicht um ein Bashing eurer Generation. Ganz im Gegenteil, ich bewundere euch. Ich bewundere euch wirklich. Ihr seid wunderbare, hochmotivierte, tieffromme und extrem freundliche junge Menschen. Viel freundlicher, als ich es in eurem Alter war. Und die allermeisten von euch leben tiefer im Gebet und aus dem Gebet heraus, als ich das je getan habe. Ihr habt im Lobpreis eine Form entdeckt, um Gott zu begegnen. Es geht mir nicht um eine nostalgische Verklärung der guten alten Gesangbücher. Muss man den Jüngeren vielleicht erklären, früher hat man Gesangbücher gehabt, so eine Liste von Liedern und man hat aus Büchern gesungen. Ja, das ist Kirchengeschichte, aber muss es immer wieder erwähnen. Und es geht mir auch nicht so drum zu sagen, na, die waren alle ganz toll. Nein, was in so einem früheren Gesangbuch drin stand, das sind im Grunde die Top 500 aus 1500 Jahren. Ja, das sind die Top 500 oder 600 aus 1500 Jahren. Es wurde auch in den vergangenen 1500 Jahren erbärmlich viel Mist komponiert, gedichtet und gesungen. Erbärmlich viel Mist. Ihr müsstet mal sehen, was ein Zinzendorf so alles komponiert hat. Ihr würdet euch mit Grausen abwenden. Ja, nee, also keine Nostalgie. Das alles ist ja mittlerweile aussortiert und vergessen worden. Deshalb kann man diese Gesangbücher rühmen. Das ist die Top 500 aus 1500 Jahren. Aber ich will auf einen Punkt aufmerksam machen. Oberflächliche Lieder produzieren über kurz oder lang, über Länge und Dauer auch einen oberflächlichen Glauben. Man muss nicht notwendigerweise an Jesus Christus glauben, wenn man vor irgendeinen Thron irgendeines Königs kommt. In unserem Kopf wissen wir alle, es ist der Thron Gottes, des dreieinigen Gottes oder der Thron Jesu Christi. Aber theoretisch kann das jeder mitsingen, jeder religiöse Mensch. Wir lernen in diesen Liedern nur noch sehr wenig. Wir lernen nichts mehr über Jesus, über die Bedeutung seiner Menschwerdung, über die Rechtfertigung aus Glauben, über den Zusammenhang von Glauben und Werken. Wir lernen nichts mehr über das Wesen der Gemeinde, über das Wesen der Heiligen Schrift, über lebendige Hoffnung auf die Auferstehung von den Toten. Wir stehen in diesen Liedern ständig vor dem Thron eines Königs, von dem wir immer weniger wissen. Jetzt kann man mit Recht einwenden, und dieser Einwand ist korrekt, dass es überhaupt nicht der Job, die Aufgabe dieser Lieder ist, zu lehren. Ja, das kann ich verstehen. Es geht darum, Gott anzubeten. Das ist richtig. Aber wenn wir woanders auch nichts mehr lehren und lernen, wie kriegen wir dann noch Tiefgang? Wie kriegen wir geistliches Gewicht in unser Leben und in unsere Jugendarbeit? Ich will noch was auf was anderes aufmerksam machen. Eine immer größere Zahl dieser Lieder ist nicht spezifisch christlich. Sie ist nur noch religiös. Und sie könnte von jedem religiösen Menschen dieser Welt mitgesungen werden. Sorry, ich will niemanden berühren, aber ich will es nur mal als Beispiel einführen. Wir haben vorher drei Lieder gesungen. Jedes dieser Lieder, jedes, hätte von jedem Muslim mitgesungen werden können. Jeder Muslim hätte diese Lieder aus ganzem Herzen mitsingen können. Was diese Lieder christlich macht, ist, dass wir in unserem Kopf automatisch den dreieinigen Gott und Jesus Christus ergänzen. Du bist der Mittelpunkt in meinem Leben. Du bist der King of my heart. Wir können das ergänzen in unserem Kopf, aber schaut euch mal den Text an. Jeder religiöse Mensch dieser Welt hätte diese Lieder aus ganzem Herzen mitsingen können und seinen Gott einsetzen können, zum Beispiel Allah, in diese Lieder. Singt diese Lieder weiter. Ich singe sie auch. Aber das, was ich meine, es sind religiöse Lieder, aber eigentlich keine christliche mehr. Es war in drei Liedern keine einzige Christusstrophe drin. Wir lernen nichts mehr in diesen Liedern. Wir begegnen Gott, das ist gut. Und ich möchte, dass ihr es weiter tut. Aber ich möchte, dass ihr die Ergänzungsbedürftigkeit dieser Bewegung und dieser Lieder versteht. Sonst haben wir irgendwann das Problem der Vasa oder das Problem der Brücke von Genua. Deshalb schrieb Martin Luther vor 500 Jahren, er schrieb an den Kurfürsten von Sachsen, er schrieb an den Landgrafen von Hessen einen Brief. Und in diesem Brief schrieb er, es ist mir alles, um die Lehre zu tun. Das geistliche Gewicht, um den Schiffsbauch, der das Schiff stabil hält. Es ist mir alles, um die Lehre zu tun, um die Stabilität der Brücke. Wo die recht ist, ist alles recht. Glaube, Werke, Leben, Leiden und so weiter. Wo die Lehre nicht recht ist, da ist alles umsonst, alles verloren und alles gänzlich verdammt. Deshalb hat Martin Luther Katechismen geschrieben. Vielleicht habt ihr als Konfirmanden diese Katechismen noch auswendig gelernt, hat man früher gemacht. Was uns heute oft nicht mehr vor den Augen steht, ist, warum Martin Luther diese Katechismen geschrieben hat. Martin Luther hat diese Katechismen aus einem Grund geschrieben. Der hat nicht an euch Konfirmanden gedacht, heute 14-Jährige muss man was sagen. Nein, Martin Luther hatte folgendes Problem. Die Türken standen vor Wien. Die türkischen Truppen, das osmanische Heer, stand vor Wien. Und es war nicht ausgemacht, wie die Geschichte ausgeht. Es hätte gut sein können, die Türken überrennen Wien und dann ständen die im Nu mitten in Deutschland. Und Martin Luther hat die Angst gehabt, wenn die muslimischen Türken Deutschland überrennen, brauchen Menschen ein Vesperpaket, ein kurzes, knackiges Lehr-Vesperpaket, an dem sie sich festhalten können, wo man auswendig lernt, was den christlichen Glauben ausmacht, in drei knackigen, kurzen Artikeln. Das ist der Hintergrund der Katechismen, dass Menschen, wenn sie nicht mehr in eine Kirche dürfen, weil die Kirchen abgebrannt oder eingerissen worden sind, wenn man nicht mehr öffentlich glauben darf, dass man dann ein Vesperpaket hat, ein Lehrpaket, das man überleben kann, vielleicht sogar Jahrhunderte als Gemeinde überleben kann. Das war der Hintergrund der Katechismen, des kleinen Katechismus. Ich habe einen Kollegen in Krishona, der dort theologischer Lehrer ist. Und er hat gesagt, mein Ziel als theologischer Lehrer in St. Krishona ist, dass meine Studenten nach 4 Jahren Studium so viel wissen wie ein Konfirmand im 19. Jahrhundert. Und jetzt ahnt ihr in etwa, wie flach unser Glaube geworden ist. Gut, es war nicht immer feierlich und nicht immer festlich, was Konfirmanden im 19. Jahrhundert pauken mussten. Aber der sagte, ich möchte, dass meine Theologiestudenten nach 4 Jahren Theologiestudium so viel wissen, wie ein Konfirmand nach seinem Konfis im 19. Jahrhundert. Ich habe 3 kurze, knackige Sätze. Wo die Lehre vergessen wird, vergeht der Glaube. Wer vergisst, der vergeht. Das lässt sich auch durch Evangelisation nicht ersetzen. Wer vergisst, der vergeht. Nochmal. Denn wo die Lehre auszieht, zieht die Lüge ein. Wenn ihr aufhört zu lehren in euren Teenager- und Jugendkreisen, dann bleibt das kein lehrfreier Raum. Das verlassene Zimmer bleibt nicht leer. Denn in dieser Welt sind viele Lehren unterwegs, die auf Wohnungssuche sind. Und es ist die Entdeckung der Kommunikationsforschung, dass wir Menschen niemals nicht lernen. Wir lernen immer. Hat man nicht so den Eindruck, ne? Aber es ist so, wir Menschen lernen immer. Wir lernen nie nicht. Und in dieser Welt wird auch niemals nicht gelehrt. Wir lehren immer. Wenn wir in unseren Teenager- und Jugendkreisen nicht lehren, und nicht mehr das Bibellesen und Bibelarbeiten machen, dann wird es nicht geschehen, sondern dann werden es andere tun. Dann lernen die Kinder und Jugendlichen, die uns anbefohlen sind, nicht einfach nichts, weil sie immer lernen, sondern dann werden sie von anderen gelehrt. Wenn es nicht die Botschaft der Bibel ist, dann werden es die Botschaften und Katechismen dieser Welt sein, die Botschaften der sozialen Medien, der Musikcharts, der Katechismus von Hollywood oder der Katechismus des Internets, der Katechismus der Computerspiele oder einfach der Katechismus der Straße. Es wird immer gelehrt in dieser Welt. Entweder wir tun's oder andere tun's. Aber es wird niemals nicht gelehrt. Wenn wir nicht an den dreieinigen Gott glauben, dann glauben wir automatisch an etwas anderes. Wir Menschen können auch niemals nicht glauben. Es gibt keinen wirklichen Atheismus. Wir Menschen glauben immer an etwas. Die Alternative zum Glauben ist nicht der Nichtglauben, sondern immer der Aberglaube. Etwas Drittes gibt es nicht. Gilbert Keith Chesterton, britischer Schriftsteller, 19. Jahrhundert, der hat diese ganzen Krimi-Romane von Pater Brown geschrieben. Der sagte einmal, wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern dann glauben sie an irgendetwas. Es gibt jenseits des Evangeliums enorm viele Lehren in dieser Welt und die meisten Menschen nehmen diese Lehren auf wie ein Staubtuch, weil immer gelernt wird. Wir glauben doch alle an einen Gott. Ich bin okay, du bist okay, wir sind okay. Mein Bauch gehört mir, ein Embryo ist ein Zellklumpen. Wenn das Leben nichts mehr wert ist, sollte man es beenden. Es gibt kein biologisches Geschlecht, sondern nur ein soziales Geschlecht. Sind alles Glaubenssätze, alles Dogmen, alles Lehren, die genauso wenig beweisbar sind wie das Evangelium von Jesus Christus, die aber oft mit dem Anspruch daherkommen, blanke bewiesene Wahrheit zu sein. Wenn wir unser Leben, unsere Teenager, unsere Jugendkreise, unsere Gemeinden nicht mit dem Evangelium von Jesus Christus füllen, bleibt da kein Vakuum. Dann werden andere Dinge gelehrt. Dann nehmen andere Dinge diesen Raum ein. Wenn wir uns nicht von Gottes Wort füllen lassen, bleibt unser Leben nicht leer. Es wird mit anderem voll. Als meine Frau und ich vor 13 Jahren nach Calw gezogen sind, damit ich dort bei der Lebenszeller Mission anfange, haben wir ein Haus gekauft, dessen Besitzerin krank war und über Jahre lang den Garten nicht bestellen konnte. Und da habe ich eins gelernt. Wenn man einen Garten nicht ordentlich bestellt, wächst dort nicht nichts. Vielleicht sind manche Hobbygärtner da, die das Problem kennen. In einem Garten wächst niemals nichts. Entweder du bebaust und bestellst den Garten und pflegst ihn, oder es wächst das Unkraut. In einem Garten wächst immer etwas. Und es ist unsere Entscheidung, was dort wachsen soll. Und mit euren Jugendkreisen, Teenagerkreisen wird es genauso sein. Als ich im Gymnasium war, ich war in Stuttgart-West auf dem Gymnasium, da war in Stuttgart gerade die große Hausbesetzerwelle im Gange. Kennt ihr wahrscheinlich alle gar nicht mehr, 80er Jahre. Da hat man leere Häuser besetzt, so Spekulationsobjekte. Und ich hatte einen Klassenkameraden, der war da voll in der Szene drin. Wenn irgendein Haus leer stand, halali, halala, die sind rein und haben so die Häuser besetzt, haben da erstmal alles besprayt und dann Kommune XY gegründet. Und das ist für mich so ein Bild geworden. Wenn wir die Häuser unseres Lebens, wenn wir die Häuser unserer Jugendkreise, Teenagerkreise leer stehen lassen, programmatisch leer stehen lassen, nicht leeren, dann werden andere Geister kommen und sie besetzen. Sie werden nicht leer bleiben. Andere werden kommen und diese Häuser besetzen. Deshalb, es ist mir alles, um die Leere zu tun. Wo die recht ist, ist alles recht. Ein dritter Satz: Wo die Lehre vergessen wird, geht Gemeinschaft verloren. Ein großes Thema der Gegenwart sind ja diese virenverseuchte Schadware für Computer. Schadsoftware für Computer. Es wird mancher von euch vielleicht schon diese Erfahrung gemacht haben. Was passiert, wenn so ein schädlicher Virus euren Rechner befällt? Es passiert erstmal relativ wenig. Der Rechner explodiert nicht. Er schmilzt auch nicht. Was diese Schadsoftware macht, was der Virus macht, ist, dass er das Betriebssystem lahmlegt. Und genau das ist der Punkt mit Schadsoftware in der christlichen Gemeinde. Eine Gemeinde explodiert nicht, sie schmilzt nicht zusammen, es geht nicht in Rauch auf. Es wird das Betriebssystem lahmgelegt. Die Gemeinschaft geht verloren. Wisst ihr, ihr seid heute in großer Zahl gekommen. 300 junge Leute sitzen hier. Ihr seid gekommen, weil ihr ein fundamentales Vertrauen zueinander habt. Ein fundamentales Vertrauen in den EC. Und dieses fundamentale Vertrauen basiert auf gemeinsamen Überzeugungen. Ihr seid hier und ihr vertraut einander, weil ihr das Gleiche glaubt. Weil ihr überzeugt seid, miteinander auf dem Weg zu sein, von dem vorher die Rede war, die Gemeinschaft der Anhänger des Weges. Wir werden zusammengehalten durch gemeinsame Lehrüberzeugungen. Es ist die Wahrheit, die uns eint. Wir halten es aus, wenn wir in 2, 3, 4 Punkten vielleicht unterschiedlicher Meinung sind. Das gibt's. Das gibt's seit 2000 Jahren unter Christen. Aber wenn diese Überzeugungen nicht mehr stimmen, wenn uns diese Überzeugungen nicht mehr einen, dann werden wir auseinanderfliegen. Dann wird unser Betriebssystem lahmgelegt. Dann könnt ihr eure EC-Arbeit irgendwann in der Pfeife rauchen. Es ist die Wahrheit, die uns eint. Es sind diese gemeinsamen Überzeugungen. Und noch ein letzter Punkt, wo die Lehre stimmt. Überleben wir auch die Krisen. Wo die Lehre stimmt, überleben wir die Krisen. Der Wert der Lehre in eurem Leben, in eurem Jugendkreis, eurer Gemeinde, fällt im ersten Moment nicht auf. Wie gesagt, der Schiffsbauch ist entscheidend. Den sieht man nicht, weil er unter der Wasserlinie ist. Es fällt leider auch in vielen anderen Momenten nicht auf. Es scheint über viele Jahre hinweg keinen Unterschied zu machen, ob Lehre und Theologie, ob Fundament und Tiefgang da sind oder nicht. Es macht über Jahre hinweg keinen Unterschied. Man kann nicht sehen, keinen Unterschied ausmachen. Wie gesagt, wenn ihr heute aufhört mit Bibellesen in eurem Leben, mit Bibelarbeiten in eurem Jugendkreis, mit Andachten, es wird nichts passieren. Es wird keinen Unterschied machen über viele Tage und Jahre hinweg. Der Unterschied wird vermutlich erst nach langer, langer Zeit deutlich werden. Dann, wenn die Krisen kommen. Und jetzt möchte ich noch ein letztes Bild euch zeigen. Sturm Lothar vor 18 Jahren, 2001. Diese Bäume, die hier liegen, diese Bäume sind über viele tausend Tage hinweg, über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte hinweg, wunderbar gewachsen, mit flachen Wurzeln. Es war kein Problem, dass sie flache Wurzeln hatten, über viele tausend Tage, über viele Jahre und vielleicht Jahrzehnte hinweg, konnten diese Bäume ohne tiefe Wurzeln gut überleben. Nur an dem einen Tag. An dem einen Tag, am 26. Dezember 2001. Da wäre es gut gewesen, wenn sie tiefere Wurzeln gehabt hätten. An dem einen Tag hätte das den Unterschied gemacht. Die Killerfrage für Andachten und Bibelarbeiten, die Killerfrage für regelmäßiges Bibellesen ist ja immer, was bringt mir das? Das ist die Killerfrage in unseren Vorlesungen in Liebenzell. Wenn nach 5 Minuten die Dinge nicht praktisch werden, fragen Studenten, was bringt mir das? Und das ist eine Frage, die sich nicht immer so leicht beantworten lässt. Ich will umgekehrt fragen, was hatte es der Vasa gebracht, wenn sie mehr Gewicht unter der Wasserlinie gehabt hätte? Wenn sie anstatt auf vielen Kanonen und Statuen über der Wasserlinie mehr im Schiffsbauch gehabt hätte? Was hätte es der Vasa gebracht? Es hätte ihr Sinn gebracht. Sie wäre nämlich dann sinnvoll gewesen und nicht nach 1300 Metern abgesoffen. Was hätte es der Brücke in Genua gebracht, wenn sie konstant renoviert worden wäre? Es hätte 43 Menschen das Leben gebracht. Was würde es uns bringen, wenn wir mehr Bibel lesen, mehr lehren? Was hätte es diesen Bäumen gebracht, wenn sie tiefere Wurzeln gehabt hätten? Ja? Wisst ihr, an der IHL nehmen wir ein Phänomen wahr. Wir haben 3 Studiengänge und richtig erfolgreich sind die Studiengänge, wo es zunächst mal ganz praktisch zugeht, mit Pädagogik und sozialer Arbeit. Wir haben einen Studiengang evangelische Theologie, wo man Griechisch und Hebräisch lernen muss und wo die Was-bringt's-Frage ganz heikel zu beantworten ist. Was bringt es, Theologie zu studieren und nicht was Praktischeres? Es bringt erstmal gar nichts. Null, nada, niente. Aber an den Tagen des Sturms, da machen diese Leute den Unterschied. An den Tagen des Sturms machen Leute, die tiefe Wurzeln mit Griechisch und Hebräisch und allem drum und dran im Wort Gottes haben, machen diese Leute den Unterschied. Und ich würde mich saumäßig freuen, wenn hier Leute sind, die sagen, ja, ich halte es aus über tausende von Tagen hinweg, demütig als Theologe einen Dienst zu tun und keinen Unterschied zu machen gegenüber Leuten, die dieses Studium nicht gemacht haben. Aber ich weiß, es können Tage kommen, da macht so ein Studium echt den Unterschied. Da macht es den Unterschied, starke, tiefe Wurzeln zu haben. Da rettet es anderen Menschen in einer Gemeinde, vielleicht einer ganzen Kirche, das Leben. Es ist die Lehre, die den Unterschied macht. Und ich danke euch sehr fürs Zuhören heute Morgen, für eure Geduld an dieser Stelle. Und ich möchte jetzt mit euch ein paar Fragen angehen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich muss mal gucken, noch 20 Minuten haben wir Zeit. Und ich möchte euch bitten, dass ihr euch in euren Jugendkreisen jetzt mal so irgendwie zusammensetzt, euch hier irgendwie die Stühle rumdreht. Ihr werdet da eine Lösung finden. Und dann habe ich ein paar Fragen. Ihr werdet nicht alle traktieren können. Aber diese Fragen, die würde ich euch gern mitgeben. Welche Beispiele fallen euch für das im Vortrag erwähnte Phänomen ein? Vasa, Brücke von Genua, entwurzelte Bäume. Welche Erlebnisse fallen euch ein, wo biblischer Tiefgang und Substanz den Unterschied gemacht hätten oder machen würden? Gemacht haben oder gemacht hätten, ja. Was sind deine Lieblingslieder? Warum sind sie das? Und was lernst du aus ihnen? Ihr ahnt sensible Fragen. Was blockiert den biblischen Tiefgang in meinem Leben, in meinem Jugendkreis, in meiner Gemeinde? Was willst du tun oder was willst du lassen, um in deinem Leben, deiner Jugendarbeit biblischen Tiefgang zu bekommen? Viel Spaß, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt dreht euch rum und unterhaltet euch über diese Dinge.
Vielleicht das, ja, jetzt. So, ihr habt jetzt 20 Minuten Zeit in der Gruppe zu reden, also kommt mal auf die Uhr gucken, gute 20 Minuten und dürft weiterreden.